Deutsch als Zweitsprache. Einblicke und Zukunftsperspektiven. In dieser Folge spricht Evelina Winter, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich DATS an der FAU, über das Thema Mehrsprachigkeit aus Sicht der DATS-Didaktik und gibt uns Einblicke in die Situation an Schulen, zeigt uns Möglichkeiten für einen guten Umgang mit Mehrsprachigkeit auf und informiert über laufende Projekte im Lehrstuhl. Wir sprechen konkret darüber, was die DATS-Didaktik unter Mehrsprachigkeit versteht, welche Möglichkeiten es für Studierende gibt, sich auf mehrsprachige Kinder vorzubereiten und wie man mit Silent Books Sprachfähigkeit fördert.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Das mehrsprachige Klassenzimmer. Mein Name ist Vanessa Jandl und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Grundschulforschung an der FAU. Und heute haben wir auch einen besonderen Gast, nämlich eine Kollegin vom DATS-Lehrstuhl. Und du kannst dich auch einfach mal selber vorstellen.
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Evelina Winter und ich arbeite, wie schon erwähnt, am DIDATS-Lehrstuhl bzw. jetzt DATS-Lehrstuhl bereits, sagen wir es so, seit 7 Jahren. Ich habe 2018 mein Examen gemacht und bin im Endeffekt von der studentischen Hilfskraft zur wissenschaftlichen Mitarbeiterin gewechselt, habe 3 Jahre lang die Projekte Wild und Sommercamp koordiniert und betreut und musste sie dieses Jahr schweren Herzens abgeben, weil ich mich dazu entschieden habe, jetzt die Promotion fertigzustellen, die parallel lief und sich um Zugänge bzw. mehrsprachige Zugänge zu textlosen Bilderbüchern dreht, fertigzustellen.
Sehr interessant, schön, dass Sie hier sind auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was dann heute noch alles kommt. Und als kurzen theoretischen Einstieg wäre es ganz schön, wenn du vielleicht kurz erklären könntest, was die DATS-Didaktik denn unter Mehrsprachigkeit versteht.
Ja, im Endeffekt versteht es, glaube ich, grundsätzlich versteht man darunter, dass man zwei- oder eben mehrsprachig ist und dann das Ganze in kommunikativen Situationen auch nutzt, und zwar gezielt. Man erwirbt die Mehrsprachigkeit oder man wächst mehrsprachig auf und es ist oft begründet auf spezifische Lebenssituationen, beispielsweise wenn Eltern unterschiedliche Erstsprachen mitbringen und sie weitergeben, oder geografische Lage, familiäre Kontexte. Grundsätzlich ist jedes Kind dazu befähigt, mehr Sprachen zu erlernen, auch wenn es früher oft in der Forschung nicht so gehandhabt wurde. Wir wissen, dass das Gehirn befähigt ist, das Gehirn befähigt jedes Kind dazu, mehrere Sprachen zu erwerben, und zwar unabhängig von dessen Intelligenz. Dieser frühe Erwerb vielmehr, also das haben verschiedene Studien mittlerweile gezeigt, weisen Tendenzen auf, dass sie erstens keiner spezifischen Unterweisung benötigen, um mehrsprachig aufzuwachsen oder mehrere Sprachen zu erwerben. Und zweitens entwickeln sie dadurch metasprachliche Kompetenzen, die sie situativ, also wo sie auch mit komplexen Situationen umgehen können. Und gleichzeitig haben sie einen Vorteil durch die kontrastive Sprachbetrachtung, durch das eben metasprachliche Strategien lernen beim Erwerb von weiteren Fremdsprachen. Man unterscheidet auch in DATS zwischen innerer und äußerer Mehrsprachigkeit. Also warum geht man davon aus, dass wir alle mehrsprachig sind? Also eigentlich sagt man, jedes Kind wächst mehrsprachig auf, weil die innere Mehrsprachigkeit die innersprachliche Mehrsprachigkeit berücksichtigt. Das heißt, dialektale Unterschiede, Sprachvarietäten, Soziolekte, Jugendsprache und so weiter, das sind alles Mehrsprachigkeiten, die wir mitbringen.
Ja, das stimmt.
Also auch in verschiedenen Kontexten, die Sprachregister, die wir einsetzen. Wir unterscheiden, wenn wir uns mit einem Schulleiter unterhalten oder mit unserem Nachbarn. Und das ist auch eine Form von Mehrsprachigkeit. Und dann gibt es noch die äußere Mehrsprachigkeit. Und das ist eben immer dann gegeben, wenn wir natürliche Sprachen, andere Sprachen lernen. Also beispielsweise bilingual aufwachsen oder eben auch Fremdsprachen erwerben in der Schule. Man sagt zum Beispiel auch, Deutschland ist mehrsprachig. Und zwar abgesehen von den Dialekten, wir haben einfach in der Schulbildung inkludiert immer den Fremdsprachenerwerb. Somit wächst jedes Kind in Deutschland in der Regel auch mehrsprachig auf. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Man unterscheidet, wenn ich jetzt noch ein bisschen theoretischer ausholen darf, prinzipiell, das habe ich schon angedeutet, zwischen der individuellen Mehrsprachigkeit, ist ein kompliziertes, langes Wort, und zwar einmal eben von den Lebensumständen abhängig, wie jetzt bei den Eltern, einfach das ganze Sprachenrepertoire, was ein Kind mitbringt. Aber es gibt eben auch die institutionelle, gesellschaftliche, territoriale Mehrsprachigkeit. Also beispielsweise jetzt die Schweiz, bestes Beispiel. Wir haben Amtssprachen, wir haben verschiedene Sprachen, die gleichermaßen beherrscht werden. Wir haben Organisationen, hier muss man gar nicht weit gehen, wie zum Beispiel Adidas, ist hier in der Region ansässig. Bei denen ist die Sprache, also die sind auch zweitsprachig, sogar mehr teilweise auf Englisch unterwegs als auf Deutsch. Also, und dann darf man eine Sache nicht vergessen, dass die Mehrsprachigkeit auch immer die Mehrkulturalität mitbringt. Mhm. Also wir sprechen immer von dem Heterogenitätsbegriff, aber im Endeffekt ist die Basis davon durchaus auch ein wichtiger Faktor, eben die Mehrsprachigkeit, die Mehrkulturalität, die Plurikulturalität mit sich bringt. Und es gibt viele verschiedene Ansätze, aber einer, der eben das Ziel hat, Sprachen mit einzubeziehen, also wahrzunehmen, zu reflektieren und in den Unterricht zu integrieren, ist Language Awareness. Mhm. Das ist so aus der DATS-Didaktik, was man sagen kann, was den Lerner in den Fokus nimmt und auch ja für Grundschulpädagogik wichtig ist, einfach lernerorientiert zu arbeiten. Ja. Und somit stellt das immer den Ausgangspunkt eigentlich jeder Unterrichtsplanung dar. Weil Mehrsprachigkeit genauso wie die Erhebung von Vorwissen, vom fachlichen Vorwissen oder dem Alter der Schüler, was man automatisch berücksichtigt, auch eben mit berücksichtigt werden müsste. Mhm. Mhm. Das ja. So als kleiner Ausblick.
Sehr spannende theoretische Einblicke auf jeden Fall. Auch schon alleine der Fakt, dass man ja schon als mehrsprachig gilt, wenn man vielleicht einen Dialekt spricht, sowas beachtet man irgendwie gar nicht, wenn man ja immer nur davon ausgeht, dass Mehrsprachigkeit bedeutet, dass man eine andersartige Sprache spricht als die, die eben in dem Land eigentlich so vorherrscht. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Natürlich interessiert ja unsere Hörerinnen und Hörer neben der Theorie auch die Praxis. Hier dann eben auch besonders die Frage, wie sieht denn die Lage in der Schule aus? Also welche Möglichkeiten haben wir denn als Lehrkräfte für einen guten Umgang mit Mehrsprachigkeit im Klassenzimmer? Gibt es da vielleicht ein paar Tipps für die Studierenden zum Beispiel schon?
Also grundsätzlich kann man das natürlich sehr schwer immer pauschalisieren. Wie sieht die Realität im Klassenzimmer aus? Mhm. Was man aber doch oft mitkriegt, ist, dass der Schrei zum Beispiel oft nach Linguistic Landscaping groß ist. Was bedeutet das? Es ist eigentlich eine relativ oberflächliche Abfrage dessen, was habe ich im Klassenzimmer? Also welche Sprachen werden gesprochen? Das ist das, was man typisch trifft. Um meine Schüler kennenzulernen, frage ich halt mal ab, was sprechen sie denn zu Hause, im Alltag, in der Schule, was nutzen sie für Sprachen? Was man da oft vergisst, also man als Lehrkraft vielleicht auch wenn natürlich nicht alle, ist zu hinterfragen, ja warum und wie sprechen sie die Sprache? Mhm. Also das heißt, warum, welche Funktion erfüllt diese Sprache? Weil durchaus viele Kinder nutzen in bestimmten Situationen die eine oder andere Sprache. Sie nutzen beispielsweise die Strategie des Code-Switching, was man so, dem begegnet man oft vielleicht in der U-Bahn. Man merkt, das Kind unterhält sich, dann switcht es auf einmal ins Türkische oder Russische. Unterhält sich noch ein Stück und switcht wieder zurück oder mixt.
Ja,
im Satz.
Auch oft, wenn die irgendwie telefonieren, ne?
Genau.
Mit ihren Eltern.
Genau, das passiert oft. Und oft wird es als Willkür angesehen oder da fehlen dem Kind die beispielsweise Deutschkenntnisse, um das auszudrücken. Und das ist ein bisschen ein Trugschluss. Es ist viel mehr, Kinder nutzen dieses Code-Switching als eine Sprachstrategie, als eine Kommunikationsstrategie, die sie sehr bewusst einsetzen. Sie sind sich bewusst, in welchem Umfeld sie sich gerade befinden und was sie jetzt in welcher Sprache am besten formulieren sollten. Mhm. Also es ist natürlich auch manchmal eine Kommunikationsstrategie und einfach den Redefluss nicht zu unterbrechen, aber manchmal eben sehr bewusst situativ eingesetzt. Mhm. Und bei diesem Linguistic Landscaping bleibt es eigentlich zu oberflächlich. Also man müsste viel mehr reflektieren mit den Schülern. Warum? Wie sieht der Sprachbegriff aus? Vielleicht kontrastieren zwischen verschiedenen Sprachen, aber auch natürlich zwischen Soziolekten, Dialekten. Warum sprechen wir denn überhaupt mit dem Direktor anders jetzt als mit dem Nachbarn oder dem Mitschüler? Bestimmte Textübungen oder Textsortenkenntnisse, die man ja darüber auch vermitteln kann. Und man muss auch nicht unbedingt am Deutschunterricht haften bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Besondere auch an der DATS-Didaktik, dass es ein ganzheitliches Konzept verfolgt.
Ja.
Weil es geht viel mehr fachliche Inhalte auch aus anderen Fächern aufzunehmen und sie aber sprachbewusst aufzuarbeiten. Das heißt, wirklich auch die Mehrsprachigkeit als Ausgangspunkt für jegliche Unterrichtsplanung herzunehmen. Manchmal passiert sicherlich auch im Klassenzimmer, dass man meint, okay, steht ja im Lehrplan auch. Ich muss jetzt irgendwie diese Mehrsprachigkeit, steht ganz oft dieser geflügelte Satz, Wertschätzung gegenüber der Mehrsprachigkeit. Ja? Und dann meint man, ah ja, das ist super, das Thema ist klasse, was ich gerade mache, zum Beispiel Tiere. Und ich lasse mir die Tiere in anderen Sprachen von den Kindern sagen. Jetzt kann es dazu führen, okay, klar, man zeigt irgendwie eine Wertschätzung, weil man es mit einbezieht. Was aber passieren kann, ist zum einen, dass man nicht das Kompetenzniveau der Schüler kennt in den jeweiligen Sprachen. Ein Schüler, der davor sich als mehrsprachig angesehen hat und darauf irgendwie stolz ist und man fordert ihn auf, spontan etwas zu übersetzen, und er wird vor den Kopf gestoßen, weil er es nicht kann in dem Moment. Er kann diese Leistung nicht bringen, weil spontanes Übersetzen muss auch erstmal gelernt sein. Es fällt im Moment nicht ein. Oder er ist eigentlich gar nicht so fit in seiner Erst- oder Zweitsprache, je nachdem, wie er diese Sprache erworben hat, und kann es einfach nicht sagen, auch wenn er andere Situationen sehr gut wiedergeben könnte. Und das andere ist, wir haben ein Gefälle. Und zwar im Ansehen zwischen den Sprachen. Es kommt also darauf an, bringe ich jetzt als Erstsprachenkenntnisse Französisch oder Englisch mit? Ist das sehr hoch angesehen? Man weiß, man kommt damit gut in Deutschland zum Beispiel.
Ja.
Bringe ich jetzt Türkisch oder Russisch mit? Ist das teilweise niedriger angesiedelt oder Arabisch? Das heißt, auch da haben Kinder, die nehmen das durchaus in der Gesellschaft unterbewusst wahr. Also dieses Prestige der Sprache hat immer eine hohe Bedeutung. Und da muss man auch durchaus vorsichtig sein mit Fingerspitzengefühl, wenn man solche Räume schaffen möchte für Mehrsprachigkeit im Unterricht. Also deswegen ist es viel wichtiger, wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Language Awareness Ansatz kommen, dass man eben über die Sprachkenntnisse reflektiert und sie wahrnimmt und übernimmt und dann vielleicht auch metasprachlich hier arbeitet. Dann gibt es einen anderen Ansatz, den Translanguaging-Ansatz. Hier geht es viel mehr auf verschiedene Ebenen. Also, dass man kognitive, transkulturelle und persönlichkeitsbezogene Potenziale nutzt. Mhm. Also eher Strategien, die die Schüler bereits mitbringen. Und dann eben sich im Vordergrund auch eher fachliches Lernen als Ziel setzt und dann entsprechend, da gibt es ein Prinzip, das nennt sich Scaffolding. Ich weiß nicht, ob es schon ein Begriff ist. Ne? Das Besondere hier ist, dass man immer vom fachlichen Lernen ausgeht und man denkt aber immer die Sprache mit. Also das heißt, das ist man kann es als Artikulationsschema beschreiben, das besonders in der DATS-Didaktik genutzt wird. Und man geht immer von einem Kontinuum von konzeptionell mündlich zum konzeptionellen schriftlichen, also in der Komplexitätssteigerung und auch immer von etwas Konkretem hin zu etwas Abstraktem auf der inhaltlichen, fachlichen Ebene. Und das bewirkt, dass jeder Schritt, den man fachlich, jede Zielsetzung, die man fachlich aufstellt, eben auch sprachlich mit berücksichtigt, beziehungsweise Unterstützungsmaßnahmen auf der sprachlichen Seite anbietet und eben dadurch zum Beispiel Räume für Mehrsprachigkeit eröffnen kann, die auch auf funktionaler Ebene und nicht nur formaler Ebene dann sind. Wo man den Unterricht also auch öffnet, zum einen fächerübergreifend, aber auch immer ein bisschen dieses Out-of-the-Box-Denken, ne? Dass man weiterdenkt. Und insgesamt verfolgt man damit eigentlich vier verschiedene Zielsetzungen. Also zum einen auf der kognitiven Ebene eben das metasprachliche Wissen bzw. die Sprachstrategien mit einzubeziehen. auf der affektiven Ebene, auch ein bisschen so schon im Sinne interkulturellen Lernens, dass man eine Einstellung zu anderen Sprachen gewinnt. Auf der sozialen Ebene, welche Rolle hat denn haben meine Sprachen, die ich mitbringe, oder auch mit den Kindern gemeinsam diskutiert, wie sehen sie denn den Prestige von anderen Sprachen an? Oder was würden sie sagen, wie reagieren sie, wenn jemand die oder die Sprache spricht? Und so kann man ja im gesamten Klassenverband eine Diskussionsrunde anbahnen. Und auch natürlich Sprache als Macht, aber das ist, glaube ich, schon oft mit inkludiert in anderen Fächern auch, dass man eben sagt, okay, wie nutzen Medien die Sprache? Mhm. Wie stellt es sich da? Also es gibt ein Beispiel, was jetzt mir von einer Kollegin erzählt wurde, was sie gemerkt hat im Schwimmbad, steht auf Deutsch, irgendwie mit Diebstahl wird bestraft oder sowas. Und die Sprache, die danach als übersetzte erste Sprache kommt, ist Polnisch.
Ja, so Mann.
Es ist halt immer so eine Konnotation, die man mit einem Land, mit einer Sprache, mit einer Kultur verbindet. Mhm. Deswegen ist Sprache und Kultur eben so eng verbunden. Und natürlich würde man hier, gibt es eine super Diskussionsebene mit den Schülern darüber zu reden, warum eigentlich?
Klar.
Wenn doch normalerweise Englisch,
genau,
gefragt wäre.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ich atme aus.
Das ist ja sehr interessant, aber...
Also vielleicht noch ein paar konkrete Möglichkeiten, was man damit anfangen kann. Also wenn man tatsächlich jetzt nicht nur auf dieser oberflächlichen Ebene bleiben möchte, sondern die Strategien gezielt mit einbinden möchte, beispielsweise indem man Texte in verschiedenen Sprachen, also natürlichen Sprachen, aber auch dialektale Texte oder aus verschiedenen Registern Texte mitbringt. Und dazu nehmen wir Geschichtsunterricht und man möchte gerade Bilder mit den Schülern besprechen aus einer bestimmten Epoche oder Kunstunterricht, je nachdem. Man bringt Text, also Bildbeschreibungen in Textform in verschiedenen Sprachen oder Dialekten mit. Und es kriegt nicht jetzt der türkischstämmige Junge den türkischen Text und die russischstämmige den russischen, sondern man legt diese Texte und gibt sie frei in Gruppenarbeiten, gemischt. Und die Schüler müssen ihre eigenen Sprachstrategien, weil jeder Schüler bringt Sprachstrategien mit, nutzen, um zu erschließen, welcher Text denn welches Bild beschreibt und warum.
Ja, okay.
Das heißt, da kann man über Internationalismen rangehen. Man kann über die Phonetik, über den Klang von bestimmten Worten reingehen. Man kann über den Aufbau vom Text heran. Also sie nutzen dadurch viele Strategien und werden vor allem angeleitet, auch über diese Strategien nachzudenken und sie ihnen bewusst zu machen, was sie eigentlich unterbewusst hier machen.
Ja.
Mathematik kann man auch sprachlich bewusst aufbauen. Zählprinzip ist da ein sehr gutes Beispiel. Also wenn ich jetzt überlege, dass im Deutschen die Einer vor den Zehnern genannt werden, im Französischen wir ein additives System haben, also wir sagen 40, 20, 9 beispielsweise. Und im Russischen haben wir zuerst die Zehner, dann die Einer. Also diese ganzen Sachen haben auch erstens mit Mehrsprachigkeit, mit Plurikulturalität zu tun. Und das öffnet so ein bisschen den Blick fürs Andere, andere Sachen und gleichzeitig natürlich das drüber nachdenken über Sprache.
Ja.
Ja, und das versuchen wir eben auch mit verschiedenen Seminaren. Also wenn man jetzt an den Lehrstuhl denkt bei uns, wir versuchen eben interdisziplinär zu arbeiten und dann auch fächerübergreifend. Also die Studierenden haben die Möglichkeit zum Beispiel ein Kombiseminar zu belegen aus Biologie und Didats oder aus Geschichte und Dats, und dann üben sie gezielt für bestimmte Lerngruppen, die sie dann auch erproben dürfen mit den Schülern, entwickeln sie Materialien, und zwar immer in Tandems. Ein Studierender eben aus der Biologiedidaktik mit einem aus dem Bereich Didats, und sie entwickeln eben so einen sprachbewussten Unterricht, der Mehrsprachigkeit von Anfang an als Ausgangspunkt der Unterrichtsgestaltung mit berücksichtigt.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass man da irgendwie auch ein bisschen den Blick auf die anderen Fächer lenkt, weil irgendwie verbindet man ja Sprachen dann doch oft mit dem Deutschunterricht, obwohl es ja in jedem Fach relevant ist und also ja da Fall. Ist. Ja.
Ja.
Okay, du hast ja vorhin schon kurz vom Sommercamp und so weiter gesprochen. Genau, gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten für Studierende, sich dann auf die Thematik irgendwie vorzubereiten? Also habt ihr da irgendwie konkrete Projekte auch am DATS-Lehrstuhl, wo sich Studierende mit beteiligen können?
Ja, also auf jeden Fall das Erproben. Und da ist tatsächlich bisher auch nicht unbedingt die Voraussetzung, dass man schon Didat studiert. Mhm. Es ist prinzipiell für alle geöffnet. Natürlich ist es angenehmer, wenn die Studierenden bereits mit Vorkenntnissen reingehen. Ja. Aber was in den Projekten, also wir haben zum Beispiel das Sommercamp. Das sieht so aus, dass man unterstützt durch derzeit, jetzt ab diesem Semester habe ich das Projekt abgegeben, es ist Frau Bruno und Frau Somper sind jetzt die Ansprechpartner für das Projekt, dass man unterstützt eben durch die Lehrenden Materialien über das Semester hinweg entwickelt, die eben Mehrsprachigkeit von vornherein mit berücksichtigen, nach dem Scaffolding-Prinzip arbeiten, versuchen, weil das in den Sommerferien ja durchgeführt wird für die Schüler, mhm. versucht man das natürlich spielerisch zu lösen, aber eben viel Inhalt einzubauen, auf den man dann sprachbewusst aufarbeitet. Ja. Genauso wie, dass viele außerschulische Lernorte immer mit einbezogen werden. Auch da kooperieren wir ganz stark mit den Lehrstühlen Biologie, Geschichte, mhm. Musik, Geografie. Also da gibt es vielfache Kooperationen, um eben da möglichst ein ganzheitliches Projekt mhm. herzustellen. Die Schüler, die dann im August kommen, da werden in studentischen Tandems, man ist immer zu zweit, betreut 10 Schüler über 2 Wochen lang von 8 bis 16 Uhr, also eine sehr intensive Phase. Mhm. Und man kann dann all diese Projekte, Sequenzen, die man sich überlegt hat, erproben. Und dann auch schauen, geht es auf, was man sich überlegt hat für die Zielgruppe? Geht es nicht auf? Man wird betreut. Die Lehrenden sind auch ständig vor Ort die ganze Zeit. Es gibt auch ein Mittagessen. Man macht diese Ausflüge. Also dieses Jahr ist zum Beispiel das Thema Welt der Technik. Es dreht sich alles rund um Technik. Sie gehen ins Industriekulturmuseum. Sie werden wahrscheinlich, wenn die Kooperation zustande kommt, auch mit dem iPad-Ensemble zusammenarbeiten. Mhm. Also man versucht, verschiedenste Fächer zu bedienen, die Inhalte zu nehmen und das Ganze aber sprachbewusst aufzuarbeiten mhm. und eben die Sprache auch wirklich nicht in den Fokus vielleicht zu stellen, aber mitzudenken, ja. permanent.
Okay.
Und das ja. lernt man natürlich hier am besten, weil man betreut wird, weil man die Grundlagen vermittelt bekommt, Hilfestellungen, Ideen, die man miteinander entwickelt. Ich mhm. finde, das ist immer auch von Vorteil für eine Lehrperson, im Tandem zu arbeiten. Weil wenn man ehrlich ist, später nach dem Referendariat oder im Referendariat ist man auf sich alleine gestellt oft. Ja. Und man verlernt es, glaube ich, so ein bisschen im Team zu denken. Die Ideen wachsen aber im Team viel besser und sind kreativer.
Ja, hat man dann auch neue Sichtweisen, einfach wenn man zu zweit arbeitet.
Genau.
Ja.
Und das Gleiche ist, Wild ist eigentlich ähnlich. Hier ist nur die Einbindung vielleicht in den neuen Wohnraum mehr noch im Vordergrund als beim Sommercamp. Mhm. Wild ist ein Projekt, was zwischen der Stadtverwaltung Erlangen und unserem Lehrstuhl zustande gekommen ist. Sommercamp mit der Bürgerstiftung Nürnberg wiederum, also mhm. auch außeruniversitäre Kooperationspartner mhm. sind da beteiligt, die auch die Geldgeber gleichzeitig sind, und das Konzept wird zusammen weiterentwickelt. Bei Wild ist es so, dass Studierende meistens additiv am Nachmittag, teilweise aber auch teilintegrativ am Vormittag mit einer kleinen Gruppe eben unterstützend zum regulären Unterricht Sprachförderung mhm. hauptsächlich betreiben, aber eben auch wieder im Sinne eines sprachbewussten Unterrichts. Also auch hier müssen die Studierenden selbstständig Material entwickeln, ausprobieren. Sie kriegen auch Unterrichtsbesuche. Hier ist die Frau Carla Krause jetzt zuständig. Mhm. Die geht rein, sie schaut sich das an, die Studierenden kriegen Rückmeldung. Bis letztes Jahr habe ich es ja noch gemacht. Und sie besuchen ganz viele außerschulische Partner auch, weil es geht hier auch, es ist ein zweigeteiltes Projekt. Zum einen die Unterstützung in der Schule, auch orientiert am Regelunterricht, und zum anderen die außerschulischen Lernpartner wie Bibliothek, die Freiwillige Feuerwehr, Kinder- und Jugendfarm, Theater, mhm. Museen der Stadt Erlangen, einfach, dass sie ihre neue Lebensumwelt auch kennenlernen.
Okay, ja.
Und da findet natürlich auch oft ein Austausch statt. Und die Kinder können dadurch entdecken, eben, was gibt es denn für Freizeitmöglichkeiten auch, wo ich mich einbringen kann. Das ist das Wildprojekt und für die Studierenden doch oft lehrreich, mhm. weil sie auch merken, wie agieren sie.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Vor einer Kleingruppe
ja.
und vielleicht auch, was ist der Unterschied zwischen dem Unterricht in einer Kleingruppe mhm. und dem ganzen Klassenverband. Auch diese Gruppe ist schon so in sich heterogen mehrsprachig, dass man alles daran ausprobieren kann,
ja.
was es gibt. Ja, und vielleicht noch ein Seminar. Ich glaube, am Grundschulpädagogik-Lehrstuhl habe ich es auch schon gesehen. Mhm. Aber bei uns gibt es eben auch Schriftspracheverb unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit.
Genau, ja.
Also besonders für Grundschul-Lehramtsanwärter oder Studierende sehr interessant, weil die Kinder natürlich nicht alphabetisiert oft kommen.
Mhm.
Was gibt es denn dann so? Also auch in der inneren Mehrsprachigkeit gibt es das. Das kennt man ja, wenn jemand Krieg und Butter schreibt, anstatt Butter und Krieg. Diese Fehlerchen, auf die man kontrastiv dann eingeht und solche Sachen einfach mit berücksichtigt. Und wie man das machen kann beim Schriftspracherwerb, da gibt es eben ein VHB-Seminar von uns.
Ach schön,
das ist
okay.
Jetzt seit einem oder zwei Semestern.
Mhm.
Das betreut die Frau Ulrich, also bei Interesse gerne an Sie sich wenden.
Mhm. Okay, ja. Sehr schön. Ja, da habt ihr auf jeden Fall einige tolle Projekte am Laufen und denke auch eine super tolle Möglichkeit, um viele Erfahrungen zu sammeln.
Ja, ich glaube, der Lehrstuhl ist grundsätzlich auch in dem Bereich sehr praxisorientiert,
ja,
auch ausgerichtet.
Ja, das ist auch immer sehr wichtig. Mhm. Okay, dann würde ich noch mal kurz in eine andere Richtung gehen. Und zwar hast du ja schon vorhin erzählt, dass du dich im Rahmen deiner Promotion mit den sogenannten Silent Books beschäftigst. Vielleicht einfach da noch mal ganz kurz, was ist das überhaupt und was planst du da so grob zu machen?
Ja, das ist im Endeffekt, warum es so gut zu unserem Thema fasst, also inwieweit man Mehrsprachigkeit einbeziehen kann im Unterricht. Das ist, glaube ich, ein ganz praktisches Beispiel, was man hier herannehmen kann. Es ist ein neues Genre, was entstanden ist, also im Deutschen eben textloses Bilderbuch, im Englischen Silent Books genannt. Es gibt auch viele Contests dafür mittlerweile. Es sind Bilderbücher, die sich aber ganz essentiell von den nicht-narrativen Bilderbüchern unterscheiden. Also beispielsweise Wimmelbücher, wo man hergeht und eigentlich nur situativ in einem Satz oft das Geschehnis beschreibt. Dann gibt es narrative Bilderbücher, wie die typischen Vater- und Sohn-Geschichten. Man hat einen Ausgangspunkt, Transitionspunkt und einen Endzustand. Das ist schon ein narratives Bilderbuch. Eine Bildergeschichte eigentlich, weil es ja oft nur aus einzelnen Bildern besteht. Und das textlose Bilderbuch kann man sich so vorstellen, dass es kunstvoll ästhetisch dargestellt ist vor allem. Es sind Grafikdesigner, Künstler, die diese Bücher auch machen. Es ist wie ein normales, typisches Buch aufgebaut, wie ein Roman, der aber in Bildern erzählt wird, kann man fast schon sagen. Das heißt, über teilweise 20, 30 Seiten entwickelt sich über die Bilder hinweg eine Geschichte. Und das Buch, mit dem ich jetzt aktuell arbeite, ist, es nennt sich Watson Dees, also von Carson Ellis. Ich glaube, darüber findet man es schneller bei Interesse. Und das zeigt, es ist nicht ganz textlos. Also man kann es nicht ganz als textlos beschreiben, aber es hat, und das ist das Interessante dran, eine an Deutsch angelehnte Kunstsprache. Also es gibt es ursprünglich, wo ist es auf in einer englischen Kunstsprache erschienen und wurde dann übersetzt in eine Kunstsprache, die ans Deutsche angelehnt ist. Bietet automatisch also durch diese Kunstsprache vielfältige Auseinandersetzungsmöglichkeiten und authentische Kommunikationssituationen für Unterricht. Also, dass man eben schaut, welche Sprachstrategien wenden alle Schüler an. Egal ob Deutsch als Erstsprache, als Zweitsprache, welche Mehrsprachigkeit sie mitbringen. Ganz egal, man schaut einfach, was nutzen sie? Welchen Zugang finden sie zu der Geschichte? Wie schaffen sie es, diese Geschichte aufzubauen? Und man merkt einfach, also in meiner Erhebung hatten sie die Aufgabe, zu zweit das Buch zu lesen. So, und dann merkt man, wie gehen sie schon allein mit Aufgabenstellungen um? Also Kinder, die unterschiedliche Vorkenntnisse mitbringen, schulische Vorerfahrungen, also auch eine Mehrsprachigkeit, Plurikulturalität dadurch, wie gehen sie mit dieser Aufgabenstellung um? Und man hat ganz eindeutige Unterschiede gemerkt zwischen den Kindern mit Deutsch als Erstsprache, Kindern mit Russisch und Kindern mit Arabisch als Erstsprache.
Okay. Was war da auffällig?
Also was man bemerken konnte, zum Beispiel Kinder mit Russisch als Erstsprache haben das Buch, weil sie zu zweit waren, angefangen dialogisch zu lesen. Also sie hatten den Fokus auf Text.
Mhm.
Sie haben nicht zuerst die Bilder angeschaut, sondern sie haben sofort, im Buch geht es um kleine Insekten, die über den Jahreskreislauf beobachten und dann aber ein Baumhaus bauen, dann kommt eine Spinne und stürzt das Baumhaus ein und so weiter. Und die Käfer sprechen, haben was in Sprechblasen, sowas Nanü, Minanüt oder Fühne Plumse oder Wassentät, also diese Sprüche.
Mhm.
Und sie haben angefangen, das in Rollen verteilt zu lesen.
Mhm.
Kinder mit Deutsch als Erstsprache haben zuerst mal durchgeblättert und so in ein, zwei Sätzen gesagt, um was es grob geht. Und haben dann erst überhaupt bemerkt, teilweise, dass da noch schriftlich was dasteht und haben dann das aber eher miteinander gelesen oder sich immer wieder zusammengesucht, haben aber auch weg vom Thema dann sind sie gegangen, also vom Buch zwar ausgehend, aber abgedriftet in andere Themenbereiche. Also waren gar nicht so fixiert auf diese Erfüllung der Aufgabenstellung im Vergleich zu den Kindern mit Russisch als Erstsprache. Und Kinder mit Arabisch als Erstsprache, die waren jeder für sich. Sie haben miteinander in dieser Phase überhaupt nicht kommuniziert. Anscheinend ist es vielleicht, weil sie ja schulische Vorerfahrungen haben, kriegt man so eine Aufgabenstellung, macht man das erstmal für sich aus.
Kann gut sein,
also es sind natürlich alles Interpretationsmöglichkeiten, aber grundsätzlich konnte man unterschiedliche Zugänge feststellen. Und
spannend,
das ist natürlich interessant.
Ja.
Genauso wie man traut ja oft Kindern keinen narrativen Text zu. Dass sie, weil sie sprachlich in der Zweitsprache Deutsch jetzt in dem Beispiel schwach sind. Also zum Beispiel sich auf A1-A2-Niveau befinden, weil sie eben neu zugewandert sind.
Mhm.
Und dann traut man ihnen oft nicht zu, dass sie auch narrative Texte schon formulieren können. Gibt man ihnen aber den Spielraum, vielleicht auch in ihrer Erstsprache das mal auszuprobieren, wird man feststellen, dass sie Kompetenzen
in ihrer Sprache dann eigentlich schon haben. Ja.
Richtig, und mitbringen, dass sie wissen, wie ein narrativer Text beispielsweise aufgebaut werden muss. Und manchmal, wenn man dann die nötigen sprachlichen Hilfen ihnen noch anbietet, schaffen sie es auch ins Deutsche zu übertragen. Und das vergisst man oft in diesem Ding, dass, oh, sie sind sprachlich schwach, können wir nicht machen, das ist zu komplex. Aber inhaltlich ist es für sie nicht zu komplex.
Ja.
Kognitiv können sie es machen.
Ja.
Also man konnte auch ganz klar literarische Vorerfahrungen beispielsweise in den Texten, die entstanden sind, bemerken und feststellen. Auch schulische eben. Dann haben sie gezeigt, durch diese Kunstsprache, welche Spracherschließungsstrategien sie nutzen. Also es gab viele Rezeptionsphasen, mehrere, vier Stück konnte man feststellen, wo sie eben dann zurückgeblättert haben und geschaut haben, oh, auf dem Bild trägt er eine Leiter. Und dann sagt er nochmal Sprossel, 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 Sprossel. Und dann drehen sie die Seiten um und merken, oh, überall, wo sie Sprossel sagen, hat er eine Leiter in der Hand. Das heißt, Sprossel wird wohl eine Leiter heißen.
Ja.
Und so konnten sie eine Art Lexikon quasi schon für sich anlegen, einfach nur anhand der visuellen Bilder. Sie haben das genutzt. Und wenn man dann auf der Metaebene mit ihnen noch nachfragt und nachhakt, ja, warum denkst du, dass es so ist? Können sie auch ihre Vermutungen begründen und können überhaupt Vermutungen aufstellen?
Ja.
Ja, also deswegen bietet sich diese Arbeit mit den narrativen, textlosen Bilderbüchern einfach dafür an, auch Mehrsprachigkeit eben mit einzubeziehen.
Ja, auch ein gutes unterrichtspraktisches Beispiel dann eigentlich, ne, was man auch einfach mal anwenden kann, indem man das Buch einfach zu den Kindern gibt. Und
vor allem ist es ja in jedem Lehrplan auch enthalten.
Das stimmt,
also nicht nur die Auseinandersetzung mit Bildergeschichten vielleicht, sondern eben narrative Texte, vor allem in der Grundschule. Genau.
Ja, sehr schön, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Kannst du auch gerne mehr berichten, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Ja, also. Ich hoffe sehr. Also zwei Artikel sind draußen, ich promoviere kumulativ. Das heißt, man findet schon was dazu. Der dritte folgt jetzt hoffentlich.
Okay, und viel Erfolg auf jeden Fall.
Danke. Danke.
Okay, ja, dann sind wir schon fast am Ende und ich würde das Ganze abschließen, indem du vielleicht einfach noch einen Wunsch aussprichst, um für dieses Thema mehr Bewusstsein zu schaffen.
Gerne. Vielleicht mit einer kleinen Werbeeinschub für unser Fach. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Mir macht's Spaß. Ja, das tatsächlich. Ich finde es sehr schade, weil in anderen Bundesländern ist es mit als Basisqualifikation im Endeffekt mit inbegriffen in jedem Lehramtsstudium, egal welches Lehramt man studiert. Und ich glaube, durch das Konzept, was das mitbringt und diese Sicht auf den Unterricht, auf den sprachbewussten Unterricht und dass es sich so gut mit über alle Fächer hinweg anwenden lässt und vor allem angewendet werden müsste, eben bei dem mehrsprachigen Klassenzimmer und bei dem heterogenen Klassenzimmer, vor dem wir als Lehrkräfte stehen. Ich glaube, das wäre ein großer Vorteil für Studierende, dem schon vor dem Referendariat zu begegnen.
Auf jeden Fall.
Und da einfach die Methodik mitzunehmen. Und dann eben das, was ich am Anfang gesagt habe, vielleicht schließt sich so der Kreis, dass man eben Mehrsprachigkeit als Ausgangspunkt, als ein Faktor, so wie Alter, Jahrgangsstufe, Lehrplan, Vorwissen, was wir immer abfragen, mit berücksichtigt bei der Unterrichtsplanung und eben es als Ressource sieht. Also nicht defizitär orientiert, das Kind kann das und das nicht, sondern was bringt es mit und wie kann ich diese Ressource im Unterricht nutzen?
Ja.
Genau.
Ja.
Und das wäre tatsächlich doch mal ein Umdenken, was flächendeckend angebracht wäre.
Ja, das klingt auf jeden Fall gut, einfach mal ein bisschen den Blick zu erweitern oder eben auch zu verändern.
Mhm. Ja.
Okay, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du uns so viele tolle Infos gegeben hast und würde mich natürlich freuen, wenn wir da weiterhin in Kontakt bleiben und viel von dir erfahren können. Das war's dann heute mit der Folge und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern, die wieder eingeschaltet haben und freue mich auch schon auf die nächste Folge. Herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.